Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Die Aufklärung gilt als gigantische Erfolgsgeschichte. Sie befreite den Verstand des Menschen von der kirchlichen Doktrin und brachte Licht in das kulturelle Dunkel. Ihr technokratisches Fortschrittsdenken ebnete den Weg für die Industrialisierung, die der Menschheit nie dagewesenen Wohlstand brachte. So zumindest lautet die Version, die uns eingebläut wurde. Die Geschichte lässt sich allerdings auch anders erzählen. Die Aufklärung machte die Menschen weder frei noch mündig. Sie ersetzte den religiösen Wertekanon durch seelenlosen Wachstumswahn. Sie zwang die Menschen aus dem Joch der Kirche an die Fließbänder der Fabriken und berieselte sie so lange mit kulturindustriellem Einheitsbrei, bis ihre Geister in der völkischen Gleichschaltung abstumpften. Diese Blinks zeigen, warum die Kritik an der Aufklärung heute noch genauso relevant ist wie 1969. Blink Nummer 1. Die Aufklärung wollte die Welt von den Mythen befreien und wurde selbst zum Mythos. Kant beschrieb die Aufklärung als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sie markierte den Beginn bedeutender Entwicklungen von der Demokratie bis zum wirtschaftlichen Wohlstand. In ihrem Kern aber war sie von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Die Aufklärung wollte die Welt entzaubern. Sie wollte das Denken von den Mythen des Mittelalters befreien und sowohl Glaube als auch Aberglaube durch Verstand ersetzen. Der Mensch sollte seine Furcht vor dem Übernatürlichen verlieren und erkennen, dass er selbst über sein Leben bestimmt. Die Aufklärer glaubten an die Macht des Wissens. Sie wollten die Bildung und den technischen Fortschritt fördern, damit sich die Menschheit endgültig über die Kräfte der Natur hinwegzusetzen vermochte. In diesem technokratischen Weltbild war kein Platz mehr für Unwägbarkeiten und Geheimnisse. Die Wissenschaft würde das Wirken der Welt bis in die letzten Winkel durchleuchten, bis jede Materie berechnet und nutzbar gemacht werden konnte. Wissen, Wirtschaft, Wohlstand. Irgendwann würde die Menschheit alle Facetten des Lebens wie die Variablen einer Universalformel entschlüsseln. Sie musste sich nur von den Mythen lösen. Ironischerweise sollte genau dieser Anspruch, die Entmythisierung der Welt, zum Stolperstein für die Aufklärung werden. Denn was ist ein Mythos? Der Versuch, einen Ursprung für das zu finden, was zunächst unerklärlich scheint. Wer die Mythen verbannt, erklärt die Unerklärbarkeit als verboten. Er gibt vor, alles Unbekannte zu kennen. Die Aufklärung glaubte, mit Reflexion und Analyse zu einer übergeordneten Wahrheit durchdringen zu können. Und genau hier musste sie scheitern. Sie wollte selbst das verdinglichen, was sich jeder Rationalität entzieht. Gefühle, Ängste und Bedürfnisse, die Tiefen des Geistes und die Unergründlichkeit des Seins. Die Aufklärung wollte nicht wahrhaben, dass sich die Wahrheit weder pachten noch vorhersagen lässt. Damit schuf sie ihren eigenen Mythos, die Mär von der Allwissenheit des Menschen. Blink Nummer 2. Die Wurzeln der Aufklärung waren bereits im antiken Mythos angelegt. Der Begriff der Dialektik der Aufklärung stellt heraus, dass die Aufklärung nicht frei von Widersprüchen war. Sie stellte sich gegen den Mythos, trug aber selbst zur Mythisierung bei. Auf der anderen Seite waren die Ursprünge des aufklärerischen Gedankens bereits im antiken Mythos erkennbar. Das Heldenepos des Odysseus steht für das Streben der antiken Griechen, die Welt jenseits der bekannten Grenzen zu erforschen. Odysseus trägt maßgeblich zum Fall Trojas bei, aber seine Heimreise wird zur jahrelangen Irrfahrt. Auf seiner Odyssee muss sich der Held gegen unzählige Ungeheuer und Naturgewalten behaupten, bevor er ruhmreich nach Ithaka zurückkehrt. Dies ist ein erzählerischer Vorgriff auf das, was die Aufklärung Jahrhunderte später propagiert: den Sieg des menschlichen Verstandes über die Unwägbarkeiten der Natur. Die antiken Griechen wollten ihr Imperium ausweiten, wussten aber nicht, was sie jenseits seiner Grenzen erwartete. Die Ungeheuer in Homers Odysseus stehen symbolisch für diese potenziellen Gefahren. Odysseus und seine Männer sind den Naturgewalten physisch unterlegen. Die Götter und Monster stellen sie vor scheinbar unbezwingbare Bewährungsproben. Odysseus aber besteht sie mit der Kraft seines Verstandes. Die Überlegenheit seiner List ist nichts anderes als der Sieg der Rationalität über den Mythos. Odysseus' Erfolge beschreiben den Vormarsch des Wissens und der Zivilisation. Er findet die alten Dämonen, die am Rande des Mittelmeeres in felsigen Höhlen lauern. Er gibt ihnen Namen. Er bindet die Gestalt und namenlosen Gottheiten an konkrete Erscheinungen und bestimmbare Orte, also an physische Grenzen, die ihre vermeintliche Allmacht beschränken. Vor allem aber entzieht er sich dem Gebot des Opfers. Die Macht der mythischen Figuren basierte auf ihrer natürlichen Überlegenheit. Kein Mensch konnte sich ihrem Wirken widersetzen, was den Ritus des Opfers seit der frühen Antike unumgänglich machte. Odysseus aber schafft es, mit diesem Gesetz zu brechen. Er setzt sich dem Gesang der Sirenen aus und widersteht der Versuchung. Seine Willensstärke besiegelt das Ende der übernatürlichen Macht. Er opfert sich, um den Opferritus abzuschaffen, und steigt damit selbst zur Gottheit auf. Die Odyssee zeigt, wie viel Aufklärung in der griechischen Mythologie steckte. Odysseus' Triumph über die Naturgötter steht für den zweiten Teil der dialektischen These. Aufklärung ist Mythologie und Mythologie ist bereits Aufklärung. Der Vorsatz der absoluten Entmythisierung war jedoch nicht die einzige Schwierigkeit der Aufklärung. Blink Nummer 3. Die absolute Vernunft der Aufklärung führt zu Sein ohne Inhalt und Handeln ohne Moral. Die Aufklärung sollte die Menschheit also aus der Unmündigkeit befreien. Laut Kant bestand diese Unmündigkeit im Unvermögen des Menschen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Der Mensch sollte sich in seinem Denken und Handeln ausschließlich von seinem eigenen Verstand leiten lassen. Wir werden in diesem Blink sehen, wohin eine konsequente Umsetzung dieses Prinzips führen würde. Nehmen wir an, alle Erkenntnis würde sich allein dem Verstand unterordnen. Dann zählt nur das als Erfahrung, was wir mit dem Intellekt beschreiben können. Das würde bedeuten, dass sich alle Eindrücke des Lebens in die bestehenden Schemata unseres Denkens fügen müssten. Aber unsere intellektuellen Begriffe sind nicht frei. Sie sind tradiert und begrenzt. Unsere Wahrnehmung würde in ihre vorgezeichneten Bahnen gezwängt. Damit wären die Grenzen unserer rationalen Vorstellung diktiert. Wir würden uns aus keiner Unmündigkeit befreien. Im Gegenteil, die Alleinherrschaft des Verstandes wäre wie eine autoritäre Zensur. Unser Kopfkino geriete zur Hollywood-Maschinerie, die den Film der Welt in den immer gleichen Bildern auf unsere Erlebnisleinwand projiziert. Damit würde alles Erleben nach denselben Schemata produziert. Unsere Wahrnehmung wäre nicht einzigartig, sondern ein beliebiges Massenprodukt. Wir würden zu letztlich austauschbaren Produktvarianten, zu Minimalvariationen fester geografischer, psychologischer oder soziologischer Typen. Unterscheiden würde uns nur, ob wir als Einzelausführungen beruflicher oder nationaler Kollektive funktionieren oder scheitern. So wäre jede Form der Individualität überflüssig. Es wäre egal, wer der Mensch hinter der Einheit ist, die da lebt, wächst, altert und stirbt. Sie könnte nichts denken oder tun, was die Grenzen des Bekannten und Brauchbaren überschritte. Die Aufklärung scheitert an ihrem Vorsatz, den Zweck der Religion restlos durch Rationalität zu ersetzen. Sie liefert dem Menschen keinen existenziellen Alternativvorschlag. Sie schafft es nicht, aus dem Diktat der Vernunft moralische Werte abzuleiten. Welchen intellektuellen, rationalen Sinn hat das Leben? Warum sollen wir es auf der Welt aushalten? Warum sollen wir achtsam und einfühlsam miteinander umgehen? Die Vernunft hat keine substanziellen Ziele. Alle Formen des Gefühls sind gleich weit von ihr entfernt. Die Werke von Nietzsche und de Sade haben gezeigt, wohin ein rigoroses Rationalitätsprimat führen würde. Zu einer Logik, die keine grundsätzlichen Argumente gegen Mord und Totschlag kennt oder gegen den Hass, den die Nationalsozialisten entflammten. Blink Nummer 4. Die Kulturindustrie fertigt kalkulierte Massenprodukte, die dem Kerngedanken der Kunst spotten. Wir haben gesehen, wie die Aufklärung die Grundlage für das technokratische Weltbild legte. Der rationale Verstand begriff die Natur als Depot voller Ressourcen, die Wachstum und Wohlstand nähren sollten. Ihre Verwendung ließ sich kalkulieren und optimieren und führte uns zur industrialisierten Massenfertigung. Diese Entwicklung machte auch vor der Kultur nicht Halt. In einer rein intellektuellen Weltwahrnehmung ist kein Platz für Variation. Die totale Vernunft kennt keine geistigen Ausschläge, keine genuin kreative Neuschöpfung. Wenn alle Menschen in denselben Bahnen denken, kann auch die Kulturproduktion skaliert werden. Die Kultur wird zur eigenen Wirtschaftsform, der Kulturindustrie. Die Kulturindustrie fertigt Massenprodukte am Fließband. Dem Kulturkonsumenten bleibt die Illusion der freien Wahl. Er kann sich für die Produktausführung entscheiden, die auf seinen Verbrauchertyp zugeschnitten ist. Die Diversität ist allerdings nur Farce, denn hinter jeder Variation steckt Kalkül. Das Massenprodukt des Films mag sich hinsichtlich des technischen Aufwands und der Besetzung unterscheiden. Die Narrative aber folgen den immer gleichen dramaturgischen Archetypen. Der Konsument stört sich jedoch nicht daran und richtet sich in der Gewohnheit ein. Schlager kauen dieselben Arrangements und Akkorde wieder. Doch der Hörer freut sich, dass seine Hörgewohnheiten bedient werden. So werden die Helden der Kulturindustrie zu austauschbaren Marionetten. Die Stars aus Film und Musik schaffen keine Kultur, sie interpretieren sie. Sie reproduzieren die kalkulierten Pointen und Refrains, die die Spezialisten im Hintergrund für sie zurechtschustern. Diese wiederum wollen weder Originalität noch Erkenntnis. Sie suchen nach den besten Rezepten, um die anspruchslose Masse mit leicht verdaulicher Kost zu füttern. All das verlacht das ursprüngliche Wesen der Kunst. Selbst klassische Künstler wie Beethoven oder Mozart versuchten mit den Grenzen ihres Stils zu brechen. Doch die Kulturindustrie will keine Brüche. Sie hält mit absolutem Willen an den immer gleichen Mustern fest. Sie will die Menschen nicht aufschrecken, sondern einlullen. Die Kulturfabrikanten nehmen in Kauf, dass diese Wiederholung weder originelle Ideen noch authentische sinnliche Erfahrungen hervorbringt. Ihnen ist wichtiger, dass die Konsumenten ihre Produkte auch im zerstreuten und erschöpften Dauerzustand verdauen. Kunst soll nicht aufrühren oder anstrengen, sondern die Sucht nach noch mehr Berieselung schüren. Damit pervertiert die kulturindustrielle Massenfertigung zum Verrat an den aufklärerischen Idealen. Und der Mensch ist weit entfernt von einem Ausweg aus der Unmündigkeit. Blink Nummer 5. Im völkischen Antisemitismus der Nazis schlägt die Dialektik der Aufklärung in Wahnsinn um. Die Nationalsozialisten hatten ihre eigene Dialektik. Laut ihr war die arische Rasse auserkoren, über die Welt zu herrschen, und die Juden waren der negative Gegenentwurf. Sie waren das absolut Böse, dessen Ausrottung die Welt ins Lot rücken würde. Der Erfolg dieser Logik basierte ausgerechnet auf dem Rationalitätsprinzip der Aufklärung. Der Antisemitismus der Nazis war nicht mehr religiös oder bürgerlich. Der religiöse Antisemitismus ging auf die uralte Blutfehde der Glaubensfamilie zurück. Das Christentum ging aus dem Judentum hervor wie ein Kind aus seiner Mutter. Dieselbe Metapher beschreibt den religiösen Antisemitismus als den eifersüchtigen Hass eines Sohnes auf einen vermeintlich überlegenen und allwissenden Vater. Der bürgerliche Antisemitismus war wirtschaftlich motiviert. Die Fabrikbesitzer waren auf die Kredite der Banken angewiesen, die seit Jahrhunderten von jüdischen Kaufleuten dominiert wurden. Die Unternehmer störten sich so sehr an der Macht der Bankiers, dass sie alle Juden pauschal der Gier und Hinterlist bezichtigten. Die Nationalsozialisten bedienten sich dieser Ressentiments und bauten sie zum völkischen Antisemitismus aus. Sie stilisierten den jüdischen Einfluss zur Bedrohung der wirtschaftlichen, kulturellen und ethnischen Integrität der arischen Rasse. Und die Masse ließ sich zur Hetzjagd anstacheln. Dabei profitierte die faschistische Propaganda ausgerechnet von der Saat der aufklärerischen Rationalisierung. Die technokratische Massenkultur hatte dem Einzelnen das Denken abgenommen. Wenn sich alles Denken und Handeln automatisch dem kollektiven Fortschritt unterordnete, musste sich nach dem harten Tagwerk niemand mehr mit kritischen Gedanken befassen. Das Einheitsdenken wurde am Fließband mit dem kulturindustriellen Einheitsbrei gefüttert. Die Entscheidungen wurden den Entscheidern überlassen, den Abteilungsleitern, Experten und Anführern. Sie gaben die Marschrichtung für den völkischen Stechschritt vor, unter dem Banner des Verstands, des Wachstums und des Wohlstands. Damit hatte die Aufklärung genau das ermöglicht, was sie hatte bekämpfen wollen. Der Mensch und sein freier Geist standen nicht im Mittelpunkt. Sie waren zu winzigen Zahnrädern im Uhrwerk der Industriemaschine verkommen. Der Mensch wurde von seiner eigenen Ratio wegrationalisiert. Und weil offiziell alles Verstand war, fühlte der Mensch nicht, dass der Verstand längst zum Wahnsinn geworden war. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das Erbe der Aufklärung oft übersehene Schattenseiten hat. Ihr Diktat der Vernunft versachlichte das Sein und ließ keinen Platz für Unerklärliches. Sie ebnete den Weg für den Fortschritts- und Wachstumswahn und die seelenlose Rationalisierung der Massen- und Kulturindustrie. Sie konnte den religiösen Wertekanon durch keine rational fundierte Ethik ersetzen und begünstigte eine Kultur der Gleichschaltung und des Gehorsams, in der der Nationalsozialismus florieren konnte. Das waren unsere Blinks zu Dialektik der Aufklärung, philosophische Fragmente von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, bis bald.